Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, MBQ, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Eine Gruppe unserer Gesellschaft ist am allermeisten von der Zukunft betroffen, und zwar die Kinder und Jugendlichen. Desto jünger du bist, desto mehr wirst du noch von der Digitalisierung, dem Klimawandel und dem Wandel in der Arbeitswelt mitbekommen.
Aufgrund des demografischen Wandels wird die Stimme dieser Generation leider nicht ausreichend gehört.
Wir haben deshalb 6 junge Menschen gefragt, was für Ziele sie haben und wie sie im Hinblick auf ihr berufliches Leben in die Zukunft sehen. Diese 6 Menschen sind nicht nur alle unterschiedlich alt, sie stehen auch alle an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben.
Demnach sind folgende Interviews auch nicht repräsentativ. Wir haben nicht den Anspruch, hier im Stile einer Umfrage darzustellen, wie die Jugend tickt, wie es beispielsweise die Shell-Studie tut. Stattdessen soll über die eingefangenen Stimmen gezeigt werden, wie junge Menschen sich heute schon mit den Fragen der Zukunft auseinandersetzen, was ihnen wichtig ist und wo sie Probleme sehen.
Der Jüngste ist Kevin. Er ist mit 16 Jahren der einzige der befragten Schüler, der eine Ausbildung anstrebt.
Wenn ich meine Schule fertig bin, dann es ist wirklich schwer, weil ich habe 2 Sachen, die ich machen will als Ausbildung. Zum Beispiel eine ist der als Kinderpfleger, weil ich immer auf meine kleine Geschwister aufpasse. Und das zweite ist als Informatiker zu machen, weil meine Eltern sind IT-Experte und so weiter. Was ich danach machen will, ist für mich eine richtig schwierige Frage.
Der nächste Schüler, den wir interviewt haben, ist Salim. Er ist 18 Jahre alt und steht kurz vor seinem Abitur. Als Klimaaktivist bei Fridays for Future München ist er darüber hinaus auch politisch sehr aktiv.
Ja, also wie die Bundesregierung gucken muss, dass ihre Arbeit mit den 1,5 Grad Zielen vereinbar ist, muss ich gerade so ein bisschen gucken, dass meine Noten mit dem Zeugnis vereinbar sind. Und dementsprechend muss ich auch erstmal gucken, wie viele Möglichkeiten mir erstmal dargeboten werden, also mit oder eben ohne Abitur. Ja, nehmen wir an, ich schaffe das Abitur, wonach es gerade schon eher aussieht, weil ich auf jeden Fall gerade wieder die Motivation habe, da viel zu tun. Habe ich erstmal vor, Atomphysik zu studieren. Ja, ist auf jeden Fall ein hochgestecktes Ziel, würde ich sagen, aber da vor allem Sprachen meine Schwäche sind, ist es ja durchaus möglich. Also wenn ich mich da weiter reinhänge, würde ich schon sagen, dass ich das hinbekomme und habe auf jeden Fall sehr viel Lust darauf. Und ja, nach diesem Studium, was ich arbeiten möchte, ist mir noch nicht so richtig klar. Also es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen, dass ich irgendwas in dem Bereich Migration oder also Geflüchtetenhilfe oder eben Klimawandel machen werde, auch wenn es nicht zwingend zu dem Studium passt. Aber ich glaube, das Studium ist für mich mehr eine Interessensfrage und letzteres einfach. Man muss ja doch irgendwie zu Geld kommen und genau, da habe ich jetzt keine Organisation im Blick oder auch keine konkrete Idee, in welchen Laden oder wie auch immer oder in welche Organisation ich da möchte, aber so einen klaren Plan habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht.
Was interessiert dich an Atomphysik? Atomkraft wird ja auch immer als mögliche Lösung gegenüber dem Klimawandel genannt und in einigen Staaten sogar massiv verfolgt, wie beispielsweise auch in Schweden. Ist das das oder ist es ein anderer Grund?
Also erstmal muss man vielleicht klarstellen, dass Atomphysik prinzipiell nichts mit Atomkraftwerken zu tun hat, aber doch irgendwo ein völlig anderes Thema ist. Weil es gibt zwar einen Teilbereich der Atomphysik, der sich dann auch damit beschäftigt, wie Atomkraftwerke eben gestaltet werden können, aber das ist nicht Teil des Studiengangs, sondern das ist einfach, durch diesen Studiengang wird man mit diesem Wissen eben bereichert, um sich auf solche Themen zu spezifizieren. Aber Atomkraft ist ganz klar keine Lösung für die Klimakrise. Das haben uns die Protestbewegungen vor ein paar Jahren schon ganz klar gezeigt, dass wir das nicht wollen und dass es auch nicht sinnvoll ist. Und ja, ein Atomkraftwerk wird immer so verharmlost, aber wenn man dann eben Studien sieht und Fakten dazu kennt, dann ist es einfach klar, dass es keine Lösung ist. Zum Beispiel ist, natürlich ist es nur ein Richtwert oder eine Wahrscheinlichkeit, aber es gibt eine Studie, die eben belegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomkraftwerk also eben explodiert, ja, dass alle 30 Jahre eben sowas passieren kann. Und wenn man jetzt halt auf Fukushima zurückblickt, dann ist es nichts, was wir hier wollen, es ist nichts, was wir irgendwo wollen, sondern es ist etwas, was wir gar nicht wollen. Atomkraft ist auf jeden Fall nicht die Lösung für die Klimakrise, wo man auch noch den Aspekt mit einbeziehen kann, dass die ganzen Müllansammlungen, die da eben zustande kommen, ja, wohin sollen die? Das ist einfach krasse Umweltverschmutzung.
Lotte befindet sich mit 17 Jahren in derselben Situation wie Salim. Sie hat zwar kein Studium im Blick, dafür aber schon einen Berufswunsch.
Also, ich bin ja im Moment noch Schülerin, aber was ich zurzeit eigentlich so seit 2 Jahren ungefähr immer mehr mache, ist, dass ich schaue, dass ich so ins journalistische Arbeiten reinkomme, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, also halt angefangen mit so Schreiben. Ich habe eigentlich schon immer, wenn es in der Schule einen Jahresbericht gab oder so, immer mal wieder was geschrieben, wo sich die Möglichkeit ergeben hat und dann halt angefangen irgendwie zu schauen, wo kann man das machen und wo kann man das ein bisschen interessanter machen auch. Und deswegen schreibe ich jetzt auch gerade für ein Jugendmagazin, wo halt im Prinzip alle Jugendlichen sich melden können. Das heißt Spießer für Online und Print, ab und zu immer mal wieder. Und eben auch bei Radio Lora, wo ich erst ein Praktikum gemacht habe und seitdem immer wieder als freie Mitarbeiterin sozusagen arbeite und auch eine feste Sendung habe, die gerade ein bisschen im Wandel ist. Und eigentlich ist das aber auch so das, was ich langfristig gern machen würde, dass ich als Journalistin arbeite, wahrscheinlich so im politischen Bereich, vielleicht auch Kultur. Schaue ich mal, wo es mich so hintreibt. Genau.
Wie hast du das Gefühl, dass zum Beispiel deine Schule, du bist auf dem Weg ins Abi, dich darauf vorbereitet, was da in nächster Zeit auf dich zukommen wird?
Was das anbelangt, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe das Gefühl, es gibt, wenn man es so hört, gibt es sehr viele Angebote zur Berufsberatung und Studienberatung und so weiter. Wir hatten, glaube ich, schon in der 9. oder 10. Klasse das erste Mal so ein Berufsorientierungsseminar, was ich persönlich viel zu früh finde. Und deswegen bekommt man schnell den Eindruck, dass es irgendwie eigentlich übertrieben wird. Aber andererseits ist das, was man dort lernt, auch sehr darauf ausgelegt, dass man irgendwie einen sehr geradlinigen Weg hat, dass man schon ganz früh weiß, was man genau machen möchte und dass sich daran eigentlich auch nicht mehr viel ändert, weil es einem irgendwie Stabilität gibt und so weiter. Und das finde ich eigentlich, um einen tatsächlich darauf vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, was man möchte, den falschen Ansatz. Weil das irgendwie so ein bisschen ja in die Richtung geht, dass man sich während der Schule halt schon so einen Beruf rauspickt. Ich meine, da bin ich ein schlechtes Beispiel, weil genau so mache ich es im Moment. Aber ich kenne da auch viele, die halt einfach gerade kein besonderes Interessensgebiet haben, wo sie jetzt sich vorstellen könnten, das ihr ganzes Leben lang zu machen. Was ja auch wahnsinnig verständlich ist mit 17 Jahren. Und das wird, also da entsteht dann doch durch dieses große Angebot, was es gibt und auch schon sehr frühe Angebot, eigentlich eher ein Druck. Also das ist eher kontraproduktiv meiner Meinung nach, weil man das Gefühl hat, jetzt müsste man langsam doch auch wissen, was man macht. Und eine ernsthafte, also ich hatte noch keine für mich irgendwie gute Beratung, die einen wirklich individuell irgendwie anschaut und wo man sich wirklich Gedanken machen kann, was einen interessiert. Das kam dann mehr so aus meiner eigenen Initiative raus, aber ich habe das Gefühl, dass zwar ein Angebot da ist, aber das so ein bisschen seinen Zweck verfehlt.
Den gleichen Berufswunsch hat auch Benita, die an dieser Sendung mitgearbeitet hat. Sie ist 20 und hat ihr Abitur schon hinter sich gebracht.
Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und mache jetzt einen Bundesfreiwilligendienst hier im Radio Lora und werde auf jeden Fall danach noch studieren und habe dann eigentlich vor, in den Journalismus zu gehen.
Okay, was möchtest du studieren?
Wahrscheinlich Ethnologie. Das hatte ich nicht immer so im Blick. Ich habe einfach so ein bisschen gegoogelt, was es so gibt, womit man auch gut in Journalismus reinkommt. Und es klang ganz interessant. Und ich finde, es gibt so viel, man kann nicht genau entscheiden, was jetzt das Perfekte ist. Deswegen werde ich einfach mal anfangen und dann schauen, ob es mir wirklich so gut gefällt, wie ich glaube.
Standen bis jetzt alle noch ganz am Anfang ihrer Berufslaufbahn, so hat Ines schon einige Jahre gearbeitet. Sie ist 25 Jahre alt und gerade in einer ganz besonderen Situation.
Bei mir ist es etwas wirr gewesen, so im letzten halben Jahr. Ich bin ursprünglich examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit 2018 genau ausgelernt und habe in dem Beruf dann auch gearbeitet, eine Weile lang, eben bis ungefähr Ende letzten Jahres. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich denke, das ist einfach nichts mehr für mich und ich würde mich gerne umorientieren und würde auch gerne studieren. Und deswegen habe ich mich dann umgesehen nach einer Stelle, die mir zusagt, die ich halt zur Überbrückung machen kann. Ja, und dann habe ich mich bei meinem alten FSJ-Träger eben mal gemeldet und geguckt, was da so gibt. Und dann durfte ich da als ungelernte pädagogische Hilfskraft eben arbeiten in einer Kindertagesstätte für Kinder mit geistiger Behinderung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und das ist halt eine Teilzeit, oder besser gesagt, es gefällt mir gut. Es ist eine Teilzeitstelle eben und dementsprechend nicht so gut bezahlt und ja, jetzt habe ich halt das Glück gehabt oder ich weiß auch nicht, das Schicksal, Universum, was auch immer. Ich bin jetzt halt schwanger und jetzt darf ich halt nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich bin im Beschäftigungsverbot. Das ist meine aktuelle berufliche Lage.
Schwanger heißt auf dem Weg in die Familiengründung, ja. Und da kommen ja nochmal ganz andere Anforderungen auf die Arbeitnehmerin zu. Wie hast du das Gefühl, entwickelt sich das? Glaubst du, lebst in einer guten Zeit, um Mutter zu werden und im Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein?
Sagen wir es so, ich glaube, dass schon einiges geschehen ist, dass Müttern hilft und dass die Motherhood Penalty, wie man sie so schön nennt, ein bisschen geringer gehalten wird in Deutschland. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Tante erst letztens gesprochen und die hat 2008 meine Cousine auf die Welt gebracht und die hatte halt dann, sie hat auch als pädagogische Kraft gearbeitet und musste halt dann, sobald die Schwangerschaft halt bekannt war, eben aufhören zu arbeiten, weil das Infektionsrisiko halt dann hoch ist, etc., etc. Also so gesehen Mutterschutz cool, aber sie wurde halt nicht bezahlt. Also sie hat nicht ihren vollen Lohn bekommen, was ich jetzt tue. Das ist schon mal nicht schlecht, das ist eine große Hilfe. Andererseits ist es halt schwierig, weil ich halt einen befristeten Vertrag habe und ich halt einfach nicht mehr den Anspruch habe, dieselbe Stelle nochmal wiederzubekommen, wenn ich aus meiner Elternzeit rauskomme. Ja, dementsprechend bin ich dann halt raus, was den Arbeitsmarkt angeht erstmal. Und ich muss mich dann wirklich nochmal komplett neu nach einer Stelle umsehen. Und ich glaube, das wird sich etwas schwierig gestalten, weil ich halt nicht mehr in meinen ursprünglich erlernten Beruf zurückgehen möchte. Ja, deswegen glaube ich, ich habe Möglichkeiten. Trotzdem sehe ich noch unglaublich viel Potenzial, Frauen, vor allem Mütter, eben zu unterstützen, was die Arbeitsmarktsituation angeht.
Jetzt haben wir schon gehört, Pflege bzw. Krankenpflege auch, ausgebildeter Beruf, jetzt einen neuen Bereich mit der pädagogischen Hilfe. Was hat dich da bewogen, aus dem Pflegebereich rauszugehen? Hast du da keine Zukunft für dich selber drin gesehen oder auch im gesamten Berufsfeld?
Beides. Man weiß mittlerweile, dass es einen unglaublichen Pflegemangel gibt. Pflegekräftemangel, der wird jetzt versucht zu beheben, indem man einfach Pflegekräfte aus dem Ausland holt. Somit verlagert man das Problem von Deutschland einfach auf andere Länder. Das ist natürlich unglaublich blöd und da muss sich halt einiges ändern. Also die Ausbildung, so wie ich sie genießen durfte, war nicht optimal. Dadurch eben, dass es Pflegemangel gab. Also es haben uns pädagogische Kräfte gefehlt in den Berufsschulen. Es haben uns Kräfte in den Krankenhäusern gefehlt, die sich wirklich mit den Auszubildenden mal auseinandersetzen konnten. Also ich habe selten Einsätze gehabt in meiner Ausbildung, in der ich wirklich Auszubildende sein durfte, weil ich sofort eingespannt war im Team und ich sofort Aufgaben übernehmen musste und dafür auch Verantwortung übernehmen musste. Und da bleibt nicht viel Raum zum Lernen. Und dementsprechend leidet halt dann auch die Qualität der Ausbildung drunter. Und das zieht sich halt dann. Und das heißt, man kriegt in der Ausbildung eigentlich schon mit, wie stressig dieser Job ist. Und ich habe mich von Anfang an dann dazu entschieden, das auch nur in Teilzeit zu machen und nicht in Vollzeit. Also das hätte ich rein von meiner psychischen und physischen Kraft her einfach nicht gepackt, weil ich mir gedacht habe, also nee, es geht einfach nicht. Und so oft, wie ich dann trotzdem einspringen musste, das war trotzdem fast wie Vollzeit. Also am Ende meiner Zeit, wo ich bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet habe als Pflegekraft, haben sich sämtliche Überstunden gesammelt, die ich halt dann noch ausbezahlt bekommen habe, zum Glück. Aber das war einfach nicht machbar. Und also auf ganz Deutschland gesehen ist das natürlich schlecht, weil dann immer weniger Menschen sich dazu entscheiden, diesen Beruf auszuüben. Er wird nicht sehr gut vergütet. Das heißt, das ist auch schon mal ein Manko. Du hast unglaublich wenig Freizeit in diesem Job. Du hast eine unglaublich hohe Verantwortung in diesem Job und eine unglaublich große Belastung. Dadurch, dass halt die Pflegekräfte fehlen, hast du einfach mehr Patienten, die auf eine Pflegekraft kommen. Und ich muss ehrlich sagen, das grenzt einfach an gefährlicher Pflege an manchen Stationen. Also es kann nicht sein, dass man zu zweit für 40 Leute verantwortlich ist. Also der Sache wird man einfach auch nicht gerecht. Und das macht erstens keinen Spaß. Und zweitens ist es gefährlich für einen selbst, für die eigene Gesundheit und für die Gesundheit der Patientinnen.
Zuletzt haben wir noch mit Lars gesprochen. Er steckt mit 29 Jahren schon voll im Berufsleben.
Ja, eigentlich relativ klassischer Universitätslaufgang, also halt Abitur. Dann Bachelor in Kognitionswissenschaften, also eine Mischung aus Informatik und Psychologie. Dann einen Master draufgesetzt in Robotik, was im Endeffekt auch sehr informatiklastig ist. Und dann wahrscheinlich weniger klassisch, quasi nicht dann bei irgendeiner großen Firma angeheuert, weil ich nämlich auch nicht genau wusste, was ich damit eigentlich anfangen wollte oder will. Erstmal ein Jahr Pause gemacht, dann danach bei einem Lehrstuhl angefangen, ein PhD, das aber nichts wurde. Genau, weil halt der Lehrstuhl geschlossen worden ist an sich, wo ich aber nicht böse drum war, weil ich gemerkt habe, das ist doch nicht so ganz meins. Dann eine Zeit lang wieder auf Selbstfindungsphase, was ich eigentlich machen will. Dann was Freiberufliches ausprobiert, was eigentlich sehr gut gestartet hat und dann fürchterlich in die Hose ging. Und aber währenddessen quasi in einem Angestelltenverhältnis bei einem Startup angefangen habe, wo ich jetzt halt seit 9 Monaten bin im Endeffekt.
Also bist du einer dieser Fachkräfte, die überall gesucht werden?
Ja, kann man so sagen. Also das ist immer mit diesen Fachkräften oder Experten, das ist ein sehr schwammiges Thema, finde ich. Weil ich in meiner kurzen Zeit in der Arbeitswelt festgestellt habe, dass Experten, dass das ein sehr weiter Begriff ist. Also jemand, der sich Experte nennt, kann auch eigentlich nichts drauf haben, fachlich. Und jemand, der sich nicht Experte nennt, kann wirklich ein Genie sein. Also dieses Wort Experte ist für mich mittlerweile ein leeres Wort. Das hat eigentlich nichts mehr zu bedeuten.
Ja, gerade in der IT ist es ja so, dass Ausbildung nicht alles ist, sondern die Leute, die vielleicht ein Studium haben, manchmal schlechter programmieren können als Autodidakten.
Ja, ja, absolut. Also im Endeffekt, das Informatikstudium bringt einem nicht dabei zu coden, also wirklich die praktischen Skills, sondern die Theorie, die Mathematik dahinter. Man wird natürlich ein bisschen herangeführt, muss durch manchmal Praktika oder halt Übungsaufgaben schon ein bisschen was machen, aber die praktische Erfahrung, die man da sammelt, hat mit dem Berufsalltag, habe ich gemerkt, gar nichts zu tun. Das heißt, für den Beruf Software-Ingenieur braucht man eigentlich wie bei fast allen Berufen im Kreativbereich, also ich nenne es gerne Kreativbereich auch, weil das eigentlich ein sehr kreativer Job ist, muss man einfach üben, üben, üben. Das ist quasi wie Bewegungsabläufe bei einer Sportart oder ein Instrument erlernen, ist Coding eigentlich eine rein praktische Skill. Und die Uni hilft einem quasi dabei, gewisse Sachen einzuordnen, die Mathematik zu verstehen, gewisse Theoriekonzepte, die einem helfen, das Gelernte besser einzuordnen, vielleicht schneller zu verstehen. Aber es bringt einem nichts für den praktischen Teil dieses Berufsbildes.
Das ist wahrscheinlich auch mitunter ein Problem, was ausländische Arbeitnehmerinnen hier haben, auch wenn sie fachlich top sind und theoretisch das könnten, wenn sie noch kein Netzwerk haben und dann erstmal nicht Deutsch können, dass sie dann nicht angestellt werden wahrscheinlich.
Ja, klar. Also je besser das Netzwerk ist, desto einfacher ist es, eine Stelle zu finden. Und genau, wenn dieses Netzwerk fehlt und es schwieriger ist, in so ein Netzwerk reinzukommen, dann ist die Jobsuche dementsprechend noch schwieriger.
Es setzt sich da für dich auch ein bisschen so Diskriminierung fort? Haben da alle Leute den gleichen Zugang zu so einem Netzwerk oder merkt man, dass ein gewisser Typus Mensch innerhalb dieser Netzwerke mehr gepusht wird als andere? Also wenn jetzt Frauen drin sind oder Leute mit anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung, ist dir da schon aufgefallen, dass dieses Netzwerk dahin tendiert, ähnliche Leute anzustellen?
Mir persönlich in den Netzwerken, in denen ich mich befinde, ist das, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Aber das ist halt natürlich auch eine persönliche Blase irgendwo. Also ich umgebe mich ja auch nur mit den Menschen, bei denen auch ähnliche Werte da sind. Und es gibt aber garantiert auch Netzwerke, also ich meine, siehe Burschenschaften zum Beispiel, Ortsvereine oder also ich meine, dieser latente Rassismus, Sexismus, der spielt natürlich auch da mit rein. Also diese ganzen Phobien oder also die du gerade genannt hast, die sind ja in den Menschen drin und Netzwerke bestehen aus Menschen, deswegen sind die auch nicht davor gefeit.
Jeder von ihnen hat andere Ziele. Doch was ist Ihnen im Berufsleben überhaupt wichtig?
Ja, das Erste, was mir da einfällt, ist natürlich die Bezahlung. Also klar, man muss irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist ja gerade im Journalismus auch immer noch ein Thema, dass man schlecht bezahlt wird oder vor allem auch für die Ausbildung, die man hinter sich hat, schlecht bezahlt. Also an der Stelle ist es einfach immer noch ein Zeichen von Wertschätzung, finde ich, wie viel Gehalt man bekommt. Und wenn das irgendwie niedriger ist als jemand anderes mit ähnlich langer Ausbildung, dann ist es einfach eine unfaire Sache. Gleichzeitig so aus meiner Perspektive als junge Frau, sage ich mal, ist mir natürlich ein großes Anliegen, auch dass unter anderem in der Bezahlung, aber auch im Umgang einfach man keine Unterschiede sieht im Umgang mit Frauen und Männern und mit anderen Geschlechtern. Also dass man da irgendwie ein moderneres Denken hat. Das ist immer noch so festgefahren teilweise, was man irgendwie, wie man unterscheiden kann, dass die eine Arbeitskraft halt eine Gebärmutter hat und der andere nicht. Und dass deswegen sowohl Bezahlungen anders sind, als auch irgendwie mal ein flapsiger Spruch kommt oder so. Da bin ich jetzt noch nicht in der Welt drin, aber ich habe das Gefühl, dass ich genug Erfahrungsberichte davon gehört habe und mich da irgendwie genug abgeschreckt hat, als dass ich mir wünschen würde, dass es bei mir anders ist und dass sich da irgendwie ein Wandel vollzieht. Ich glaube, man merkt ja schon, dass sich da was tut, aber tatsächlich sind die Strukturen so lang schon bestehend, was diese Geschlechterungerechtigkeiten angeht, dass es, glaube ich, immer noch sehr, sehr lang dauern wird, bis es wirklich ins Fundament kommt, sage ich mal.
So Fachbegriff Work-Life-Balance ist im Bereich Journalismus meistens nicht so vorhanden, nachdem man ja ein hohes Sendungsbewusstsein hat, ist dieser fließende Übergang zwischen Privatleben und Beruf. Wie würdest du das sehen? Ist das für dich auch noch ein Faktor, dass man ein Privatleben hat? Oder könntest du dir auch vorstellen, als Krisenreporterin nach Afghanistan oder an die Krisenregionen der Welt zu gehen und sozusagen kein Privatleben mehr im wahren Sinne zu haben?
So ein bisschen die Frage an der Stelle finde ich, was heißt Privatleben? Heißt das, ich bestimme selbst, wo ich wohne und was ich tue? Oder heißt das, dass ich irgendwie Freizeit im Sinne von arbeitsfreier Zeit habe? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Beruf einen sehr großen Teil von meinem Leben einnehmen kann, wenn ich dazu bereit bin und es auch so machen würde, ohne dass ich bezahlt dafür werde. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, aber es hängt vielleicht davon ab, was dann letztendlich die Beweggründe sind, ein so sehr eingespanntes Leben zu führen, wie zum Beispiel als Kriegsreporterin. Also ich hoffe, in der Position zu sein, dass ich das nicht machen würde, weil ich irgendwie das Geld gerne haben möchte und den Job brauche, sondern das machen möchte, weil ich das persönlich in meinem aktuellen Lebensstandpunkt gerne machen würde und das auch sozusagen unabhängig von anderen Leuten, die mich dazu drängen würden oder von Geldaussichten. Und insofern, also ich habe neulich tatsächlich noch drüber nachgedacht, ob ich das interessant fände für mich so als Kriegsreporterin oder auch als Auslandskorrespondentin, wo man dann ja auch irgendwie fern von zu Hause wohnt und da seinen Job macht. Und ich glaube, dass es schon eine Option für mich wäre. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, aber hätte dann trotzdem gerne die Kontrolle darüber, wann ich das mache und wie lang, dass ich das selber in der wohlhabenden Position bin, sozusagen das entscheiden zu können.
Ich glaube, mir ist schon wichtig, dass ich lieber weniger arbeite und dann auch weniger Geld kriege, als viel zu arbeiten und dann viel Geld zu haben. Ich glaube nicht, dass ich in einer 40-Stunden-Woche arbeiten will oder so. Mir ist es auch wichtig, dass ich relativ eigenständig und frei arbeite, dass mir niemand vorgibt, wann ich im Büro zu sein habe, wann ich meine Mittagspause zu machen habe, wie lang die zu sein hat und sowas. Also ich arbeite da, glaube ich, sehr gerne sehr selbstständig.
Work-Life-Balance, bezieht sich das für dich auch auf Familienplanung, auch auf Privatleben? Oder geht es darüber hinaus noch um die Freiheit, das zu machen, was dir wichtig ist und was du als wichtig erachtest?
Schon beides. Es geht mir auf jeden Fall schon auch um Hobbys und um eigene Freizeit einfach, aber es geht mir schon auch um Familienplanung. Ich will auf keinen Fall irgendwann einfach aufhören zu arbeiten für 10 Jahre. Auch wenn ich Kinder habe, will ich auf jeden Fall zumindest irgendwie 1-2 Tage die Woche weiterarbeiten. Genau, da muss irgendwie der Ausgleich da sein.
Ich muss mich tatsächlich dann generell mal ein bisschen umorientieren. Also ich will auch nicht für immer pädagogische Hilfskraft bleiben, ja, weil dann bin ich eine ungelernte Kraft und verdiene natürlich damit auch nicht viel. Für mich steht jetzt erstmal die Entscheidung, okay, wie mache ich das mit dem Studium und dem Kind? was möchte ich genau studieren? Also ich möchte in die Geisteswissenschaften gehen. Ich habe halt mir gedacht, mache ich soziale Arbeit. Es gibt hier in München eine Fachhochschule, glaube ich, die ein familienfreundliches, in Anführungszeichen, Studium anbietet. Ich weiß nicht, wie familienfreundlich das ist. Da müsste ich mich dann nochmal erkundigen. Oder ich mache das halt über die Option Fernuni, sodass ich mir die Zeit halt wirklich selber einteilen kann. Und dann, während der Zeit, muss ich irgendwas zur Überbrückung finden. Am coolsten wäre es natürlich, wäre mir lieb, wenn ich im sozialen Bereich bleibe. Da ist halt wieder die Frage, okay, wie viel Geld kann ich da verdienen? Und für später, also wenn ich dann mal das Studium wirklich beendet habe, dann hätte ich gerne einfach eine Art Projektstelle oder sowas. Also ich für mich habe die Anforderung an meinen Arbeitsplatz, dass ich selbstständig arbeiten kann. Ich möchte mir meine Zeit selber einteilen, einfach weil ich halt auch das Kind habe und ich manchmal auch spontan sein muss, bin ich mir ziemlich sicher. Lass mal die Kita ausfallen, weil ein Sturm kommt oder hoffentlich, dass die Erzieherinnen mal streiken, da nehme ich das Kind gerne dann, dass sie dann ein paar bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen können. Sowas, genau. Und ich möchte natürlich angemessen bezahlt werden. Da wäre es voll cool, wenn das tatsächlich alle Unternehmen oder halt Arbeitsstellen machen würden, einfach Lohntransparenz zu schaffen, also innerhalb des Betriebes aufzuzeigen, wer verdient eigentlich was und warum. Ja, also dass so Ungerechtigkeiten, wie dass jemand weniger bezahlt wird, weil der oder die einem bestimmten Geschlecht angehört oder ja, dass das halt wegfällt. Sowas zum Beispiel. Ich möchte das, was eigentlich jeder so sich wünscht, denke ich, in seinem Job, in seinem Beruf, dass man sich dann auch wohlfühlt und dass man das Gefühl hat, man macht was Wichtiges, in Anführungszeichen, also was einen selbst Wichtiges und etwas Erfüllendes.
Also für mich persönlich würde ich sagen, also es kommt auf die Art und Weise, auf den Arbeitsrahmen. Also bei Selbstständigkeit muss natürlich was sein, was einen selbst so begeistert, dass man sich immer wieder selbst motivieren kann, weil man hat natürlich keinen, der einem in den Arsch tritt oder quasi da irgendwo von sich aus Hilfestellung gibt, sondern die muss man sich auch suchen. Also selbstständig ist wirklich, da ist man viel mehr auf sich alleine gestellt. Und in einem Angestelltenverhältnis würde ich sagen, ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den ich mittlerweile achte, wie ich mich selbst dabei entwickeln kann. Weil jeden Euro, den ich verdiene, verdient eigentlich in der Regel quasi jemand anderes, der mich anstellt, eben mehr dran, sonst würde er mich nicht anstellen. Das heißt, dass dieser Job ein echter Asset für mich ist und also einen richtigen Vorteil bringt und nicht nur ein reines Geldverdienen ist im Endeffekt, muss auch persönlich für mich was bei rumkommen, im Sinne von, ich lerne bei dem Job wirklich was.
Also mehr so Selbstverwirklichung, Weiterbildung?
Eher Weiterbildung, weniger Selbstverwirklichung, aber wirklich, dass ich sagen kann, nach einer Woche arbeiten, da habe ich für mich selbst mein Repertoire, meine Skills weiter aufgebaut, die ich für mich haben kann und die quasi mich besser machen, unabhängig davon, was ich für die Firma leiste oder was ich da verdiene.
Und so Begriffe wie Work-Life-Balance stehen dann hinter dem oder vor diesem?
Das gehört zur Work-Life-Balance für mich persönlich, würde ich sagen. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe durch die Tätigkeit, die ich bisher gemacht habe, gemerkt, dass ein 8-Stunden-Tag für mich nichts ist. Das habe ich vor allem durch die selbstständige Arbeit gemerkt, als ich Situationen habe, wo ich mich noch gezwungen habe, irgendwie 2-3 Stunden nachts irgendwie, weil ich noch ein Problem unbedingt abhaken wollte und habe dann gemerkt, dass ich am nächsten Tag dasselbe Problem, für was ich 3 Stunden abends gebraucht habe und es nicht lösen konnte, dann 10 Minuten mit einem frischen Kopf am nächsten brauche. Und wenn man dann mal diese Zeiten vergleicht, die da zusammenkommen, dann merkt man, okay, wenn ich 3 Stunden auf 10 Minuten manchmal runterbrechen kann, dann warum muss ich dann 8 Stunden arbeiten am Tag, wenn ich genauso effizient bin? Das war meine Erkenntnis von der Selbstständigkeit und die habe ich jetzt in meinen neuen Job halt mitgenommen, wo ich nur noch Teilzeit mache, 25 Stunden die Woche, also jeden Tag, also Montag bis Freitag schon, aber 5 Stunden, weil ich schon quasi eine gute Leistung erbringen will auch für mich irgendwo. Und weil das halt ein Startup ist, da ist es auch ein bisschen, also nochmal ein bisschen was anderes. Da muss man quasi auch ständig vorankommen. Habe gemerkt, dass diese 5 Stunden genau die Zeit ist, in der ich sehr effizient und hochkonzentriert arbeiten kann und danach eben nicht mehr. Und das andere wäre Zeit absitzen, was mir persönlich nichts bringt, meinem Arbeitgeber auch nicht.
Gab es auch das Angebot an dich, dass du mehr arbeitest bei mehr Gehalt oder bist du ganz einfach mit diesem Teilzeit durchgekommen?
Also ich habe angefangen als Praktikant 2 Tage die Woche, also 16 Stunden, weil ich damals noch parallel auch die Selbstständigkeit hatte. Und das ist aber dann auch relativ gleichzeitig quasi das eine, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr weiter oder das lohnt sich nicht mehr. Und dann aber auch gleichzeitig das Angebot kam von der Firma, mich fest anzustellen. Und ich habe einfach diesen Vorschlag gemacht und der wurde so einfach angenommen. Also ich musste nicht drum kämpfen oder verhandeln, das wurde so akzeptiert. Ja.
Ist lebenslanges Lernen für dich eigentlich kein Thema oder das gehört eindeutig dazu und üben, wie du gesagt hast, ist ein Teil deiner Arbeit?
Ja, genau. Und also ist auch einer der Aspekte, warum ich diesen Job sehr gerne mag, weil das hört einfach niemals auf und das ist nichts, was ich belastend finde, sondern eher sehr schön, weil dadurch wird es halt nie langweilig und man kann sich immer weiterentwickeln. Und also es gibt ja auch diesen Bore-Out. Also ich habe mich noch nie bei irgendeiner Stelle gelangweilt, weil das gibt es einfach nicht. Also bei mir zumindest im Job. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache.
Wie gerade gehört, sind jedem andere Dinge wichtig. Viele dieser Entscheidungen haben die jungen Menschen ja auch selbst in der Hand. Allerdings könnten all ihre Pläne auch durch Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt obsolet werden. Was glauben Sie also, wie sieht die Zukunft des Arbeitsmarktes aus? Als erstes hören wir dazu wieder den Klimaaktivisten und Schüler Salim.
Also, wenn wir unsere Ziele erreichen, würde ich mal sagen, wird der Arbeitsmarkt eine nachhaltige Wirtschaft und auch eine nachhaltige ein nachhaltiges ökologisches Leben zu bieten haben, weswegen sich da für mich auf jeden Fall mehr Optionen offen machen. Und ja, wenn es nicht der Fall ist, dann stehe ich im Endeffekt so wie jetzt gerade da, dass ich in vielen Bereichen einfach nicht meine Aufgabe sehe, weil mir einfach gewisse Themen wichtig sind und ich das nicht ganz damit vereinbaren kann, dann in der ein oder anderen Firma zu arbeiten. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sich mir viele Möglichkeiten ja auch bieten werden, weil durch die politische Arbeit natürlich geht da ein Teil verloren, und zwar die Freizeit und aber auch die Schule in gewisser Weise, die darunter leidet. Aber es öffnen sich auch neue Türen, die eben in der Politik liegen. Also es heißt nicht zwingend, dass ich einer Partei beitreten werde. Ich glaube, das wird weniger der Fall sein. Aber es gibt ja ganz viele politische Organisationen oder Arbeitsstrukturen, wo man sich einbringen kann. Und ich glaube, durch meine Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gesammelt habe, aber die ich auch noch sammeln werde, habe ich da auf jeden Fall einige, einerseits schon Kontakte und andererseits schon Erfahrungen, die ich mitbringen kann in einen dieser Berufe, weswegen ich da jetzt nicht schwarz sehe.
Journalismus ist seit langer Zeit immer wieder totgesagt worden, dass man damit kein Geld mehr verdienen kann. Es ist auch immer wieder gesagt worden, bald schreiben uns künstliche Intelligenzen einen Großteil aller Texte. Insgesamt lohnt sich dieser Job ja nicht mehr, weil es sind zu viele Leute, die mittlerweile schreiben können und nicht mehr wie in Zeiten von Karl Marx wenige Leute, die ein bisschen schreiben konnten und dann deswegen auf der Welt rumwandern konnten und Texte schreiben.
Ja, das hört man tatsächlich oft. Ich finde, es gibt eigentlich zwei Sachen, die ganz klar dagegen sprechen. Das eine ist, dass Journalismus jetzt nicht mehr so festgefahren ist, sondern viel vielfältiger geworden ist. Also es ist nicht nur Journalismus, wenn man irgendwie bei der Süddeutschen Zeitung sitzt und Tagesnachrichten schreibt, sondern es ist auch dann Journalismus, wenn man auf Social Media zum Beispiel gibt es neue Nachrichtenformate und generell neue Formate und Ideen, und das geht dann auch teilweise mehr Richtung Social Media Marketing, aber das ist ja auch schon immer ein Teil vom Journalismus gewesen und das spreadet sich jetzt halt einfach auf viel mehr Formate und Medien. Das ist so das eine, warum ich nicht glaube, dass es weniger wichtig wird. Ich meine, worauf das natürlich oft anspielt, diese Voraussage, ist, dass Journalismus weniger wertgeschätzt wird. Also, dass man irgendwie Hauptsache schnell die Nachrichten bekommt, und das können ja eigentlich auch Roboter machen, und da braucht man keine qualifizierten Leute. Man kann aber natürlich andersrum auch sagen, gerade deswegen, weil wir diese Informationsflut haben, wird es immer wichtiger, die Hintergründe zu sehen. Also wir können alle kostenlos über x-beliebige Internetseiten irgendwie die Stichworte zu den aktuellsten Nachrichten bekommen, aber dann wirklich einen Hintergrund dazu und eine gute Meinung und irgendwie fundierte Fakten, das wird, glaube ich, genau dadurch immer wertvoller, weil das andere so im Überfluss existiert.
Also ich würde sagen, die Berufschancen sind in Zukunft genauso schlecht oder gut, wie sie heute sind. Es gibt einfach mehr Journalisten als Arbeitsplätze jetzt schon. Das wird sich aber, glaube ich, auch nicht groß ändern. Was ich schon glaube, ist, dass der Journalismus immer eben digitaler wird, wie alles andere auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es immer weniger Medien wie die Zeitung gibt oder das Fernsehen und das immer mehr auf sehr schnelllebige Medien rausläuft und man auch als Journalist immer mehr im Internet recherchieren muss und Dinge im Internet lesen muss und verstehen muss, wie Kommunikation im Internet funktioniert.
Dein allgemeiner Einblick in den Arbeitsmarkt, wie stellst du dir denn vor, dass sich die Entwicklung, die wir derzeit beobachten, sei es Digitalisierung, Automatisierung, Globalisierung und auch der Klimawandel, auf den Arbeitsmarkt unserer Generation auswirken?
Ich glaube, vor allem die Digitalisierung spielt eine riesige Rolle, weil da sehr viele Jobs wegfallen werden und sehr viele neue Jobs entstehen werden. Gerade zum Beispiel Leute, die in der IT arbeiten und die programmieren können, werden jetzt schon händeringend gesucht und gibt es einfach viel zu wenig. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel extremer. Ich glaube auch, dass meine Zukunft immer mehr sich über irgendwelche Online-Portale bewirbt, dass man per Videochat die Bewerbungsgespräche führt und nicht mehr irgendwo hingeht. Ich glaube, dass immer mehr Verträge, auch wenn das sehr schade ist, einfach befristet sein werden oder nur für einzelne Projekte vielleicht sein werden, dass da keine Langzeitsachen mehr entstehen werden. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die jetzt so alt sind wie ich, werden heute in einem Job anfangen und den für die nächsten Jahre bis in Rente gehen durchmachen. Das wird es, glaube ich, nicht mehr geben.
Ich denke, der Arbeitsmarkt ist so im Wandel und ich kann nicht sagen, dass ich das, was ich in 5 Jahren machen werde, auch noch in 10 Jahren machen werde. Ich weiß es nicht tatsächlich. Also für mich schwebt das alles so noch irgendwo im Raum und ich kann tatsächlich nicht sagen, okay, ich weiß jetzt, wo ich in 20 Jahren stehen werde. Toll wäre das natürlich, wenn ich diese Art von Sicherheit mir selbst und meiner Familie sozusagen geben könnte. Aber nö, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht tatsächlich. Also ich denke, dass sich alles so schnell bewegt, dass ich nicht planen kann.
Und die Unsicherheit, aber mit der kannst du auch insoweit umgehen, dass du sagst, du fühlst dich ausgebildet genug oder befähigt genug, selber damit klarzukommen.
Ja, es geht. Also manchmal würde ich mir schon wünschen, ein bisschen besser informiert zu sein über die ganzen Sachen. Zum Beispiel so Geschichten wie, also in der Zeit, wo ich halt Job gewechselt habe, hat mir keiner gesagt, dass ich danach noch, also ich habe mich beim Arbeitsamt gemeldet, so beim Jobcenter. Und dann hat mir aber keiner gesagt, dass ich irgendwie trotzdem nochmal zu Terminen erscheinen muss. Also ich dachte, das liegt halt so in meiner Verantwortung. Und dann wird dir halt dann gleich irgendwie gedroht, obwohl ich überhaupt keine Leistungen bezogen habe und so. Also das ist schon, also ich glaube, dass Arbeitnehmerinnen einfach mehr Unterstützung und mehr Aufklärung brauchen über das ganze System eigentlich, in dem wir uns befinden. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich arbeitslos mal sein sollte? Was sind die Schritte, die ich dann einleiten muss? Ja, aber irgendwie sagt dir das keiner und du musst das alles selber machen. Und dann kannst du mal Glück haben und an eine gute Mitarbeiterin kommen oder halt eben an jemanden, der nicht so viel Bock hat, dir das dann zu erklären. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Ich finde, man muss schon sehr früh anfangen, die Menschen einfach auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und das jetzt mehr denn je, denke ich. Weil es ist einfach nicht mehr so klassisch, dass man einen Ausbildungsberuf beginnt oder ein Studium und dann einen Beruf ergreift und den auch für immer macht.
Boah, das ist schwierig zu beantworten, aber im Endeffekt, da ich ja Softwareentwickler bin mit Schwerpunkt auf Machine Learning, KI, das sind ja alles Themen, die auch immer so als Buzzwords gerne in den Medien benutzt werden und immer häufiger auftreten, obwohl die auch sehr dadurch halt sehr verwässert werden, im Endeffekt, was das eigentlich genau bedeutet. Aber im Endeffekt werden meine Karrierechancen und Jobchancen wahrscheinlich immer noch steigern, also sich verbessern in der Zukunft, würde ich mal schätzen.
Jetzt hast du einen guten Einblick in die Entwicklungen, eigentlich durch deinen fachlichen Hintergrund. Was glaubst du, kommt auf alle anderen Arbeitnehmer zu, die jetzt vielleicht nicht deinen fachlichen Background haben? Welche Berufsgruppen siehst du durch deine Arbeit vielleicht sogar gefährdet?
Also durch meine persönliche Arbeit glaube ich weniger, aber quasi durch den ganzen Fachbereich sind natürlich alle Dinge, wo man selbst vielleicht merkt, dass man wie ein Roboter handelt oder wie eine Maschine, die können auch durch eine Maschine gemacht werden. Das sind meistens quasi eher mittelqualifizierte Jobs, also auch so Sachen wie Journalismus zum Teil, das sehe ich auch eher auf der roten Liste, weil die Definition von künstlicher Intelligenz und was wir als intelligent bezeichnen, unterscheidet sich stark. Also ich kann ein Computerprogramm entwerfen, was noch auf eine Diskette passt, was wahrscheinlich hier 95% der Bevölkerung in München mit Leichtigkeit schlagen wird. Aber einen Roboter zu bauen, der mir ein Glas Wasser einschenkt, ist ultra kompliziert. Also im Endeffekt, was Menschen schwerfällt meistens oder was als intelligente Leistung gesehen wird, ist für Maschinen relativ einfach meistens. Natürlich auch nicht immer. Und vor allem aber Bewegungsabläufe oder handwerkliche Dinge sind für Maschinen sehr komplex. Das heißt, alle handwerklichen Berufe, da sehe ich erstmal in den nächsten Jahrzehnten eigentlich keine Gefahr. Und natürlich alle Jobs, die sehr viel Kreativität oder halt eben diese KI-Systeme entwickeln, die sind natürlich auch relativ safe, weil das auch schwer ist zu automatisieren. Ich kann mir vorstellen, wenn man quasi die ganze Zeit Zahlen reinkopiert in Excel-Tabellen, rauskopiert oder irgendwelche Formulare ausfüllt, was ich als stumpfe Arbeit bezeichnen würde, weil das quasi, man macht immer wieder dasselbe, immer wieder denselben Arbeitsablauf. Das sind genau die Jobs, die eigentlich automatisierbar sind. Also alles, wo man quasi einen festen Arbeitsablauf aufschreiben kann und was keine handwerkliche Arbeit, keine maschinelle Arbeit im Sinne von, ich muss was von A nach B bewegen oder irgendwie reinschrauben. Das sind die Jobs, die ich gefährdet sehe.
Wie geht man in deinem Netzwerk jetzt beispielsweise mit solchen Zukunftsprognosen um? Wird darüber auch gesprochen oder spielt es jetzt erstmal keine Rolle?
Spielt oft keine Rolle. Mein Netzwerk ist jetzt nicht riesig und das ist vor allem im Robotikbereich.
Ein Faktor, der den Arbeitsmarkt in den letzten Jahren am allermeisten verändert hat, ist die Digitalisierung. Wir wollten von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wissen, was sie glauben. Wird die Digitalisierung in Zukunft ihrem Job bzw. Jobwunsch auch stark verändern oder nicht?
Nee, ich glaube nur zum Netflix, Insta, Fußball zu schauen, aber sonst nicht.
Glaubst du, das hat einen Grund, warum das nicht passieren sollte? Also warum nicht mehr Computer auch in der Kindererziehung bzw. mehr Roboter oder Digitalisierung da Platz finden könnte?
Ich glaube nicht. Ich lasse auf jeden Fall nicht einen Roboter den Windel von das Baby wechseln, zum Beispiel. Oder, ja, okay, sputzen vielleicht schon, aber wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich nicht will.
Was ja auch immer ein großes Thema ist, sind die Roboterjournalisten bzw. KI, die Texte schreiben soll, kann, wird. Glaubst du, dass das dir deinen Arbeitsplatz streitig machen kann?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil der große Teil der Arbeit eines Journalisten ist ja auch das Recherchieren, das Dinge rausfinden, Fragen zu überlegen, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, Verbindungen herzustellen. Und da kann ich mir schwer vorstellen, dass das alles ein Roboter übernehmen kann, weil das ja viel auch mit Menschenkenntnis zu tun hat. Und wenn man als Journalist dann schon recherchiert hat, dann kann man auch den Text schreiben, dass man das dann einen Roboter machen lässt. Würde ich sagen, bringt nicht so viel. Ich kenne aber Erwachsene, mit denen ich darüber schon gesprochen habe und die gemeint haben, das könnte kritisch werden, Benita, das wird sicher von Robotern übernommen. Überleg dir, ob du das wirklich machen willst.
Gerade bei Pflege spricht man jetzt häufiger von Pflegerobotern oder Aufmerksamkeitsrobotern. Sowas wird in Deutschland jetzt nicht sonderlich häufig ausprobiert. Nebenan, das hast du wahrscheinlich in deinem Berufslaufbahn auch nicht erlebt. Glaubst du, dass die Digitalisierung oder Automatisierung in der Pflege ankommen wird? Oder ist das dann eher was, was ausprobiert wird, da wo dann die Pflegekräfte herkommen, die nach Deutschland kommen und wir bauen dann die Roboter, die wir da hinschicken?
Also das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe innerhalb meiner Arbeitszeit und Ausbildungszeit so gut wie gar nichts mit Pflegerobotern irgendwie zu tun gehabt. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, dass es das geben soll zum Heben etc. Also das habe ich nicht gesehen. Was benutzt worden ist an Technik, aber halt nicht das Geld für alle da war und somit gab es das vielleicht in einem Haus so ein- oder zweimal, wenn überhaupt, so einen Lift, in dem man dann die Patientinnen einspannen konnte, also die, die sich wirklich gar nicht bewegen konnten, sodass man halt so Sachen wie Bettwäsche wechseln kann oder so. Das habe ich gemerkt. Natürlich gibt es viele medizinische Technik, mit der wir arbeiten, aber so im Sinne von, dass Menschen durch Roboter ersetzt werden in der Pflege, das habe ich in Deutschland nicht gesehen und ich denke auch nicht, dass das so schnell passieren wird und ich denke auch nicht, dass es so gut ist, ehrlich gesagt, in diesem Bereich das zu tun. Ich kann von einer Stelle berichten, wo ich gearbeitet habe, die angefangen haben, die Papierkurven abzuschaffen. Das machen jetzt ja einige Häuser. Also die dokumentieren dann alle Prozesse nicht mehr auf dieser Patientenkurve auf Papier, sondern die dokumentieren das eben auf dem PC. Und ich bin gerade dort gewesen, als sie angefangen haben, das umzustellen. Das heißt, viele Pflegekräfte, die schon alteingesessen waren und eigentlich nur mit Papier zu tun hatten, denen ging es damit nicht so gut und die fanden das auch alles gar nicht so cool. Und dann mussten die Jüngeren sozusagen die Älteren so ein bisschen an der Hand nehmen. Die haben das tatsächlich versucht, so ein bisschen zu digitalisieren und zu modernisieren. Das war auch simpler, finde ich. Also es hat mich nicht so viel Zeit gekostet, wie zum Beispiel auf Papierkurven schreiben zu müssen. Und auch, also ich musste nicht so viel rumrennen. Also angenommen, meine Papierkurve ist jetzt voll, ich muss jetzt ein neues Blatt mir holen oder dieses ganze Abheften, das fällt ja alles weg. Also es hat schon irgendwie Zeit gespart, aber es braucht eine lange Zeit, bis man überhaupt reinkommt da und sich sozusagen umgewöhnen muss auf dieses neue System. Aber ich sehe Vorteile darin tatsächlich. Gefährlich wird es halt dann nur, wenn die Daten halt nicht richtig gesichert sind. Das heißt, dass irgendwelche Fremden darauf Zugriff haben oder wenn sie halt wirklich nicht richtig gespeichert sind oder es kein Backup gibt. Und wenn mal irgendwas passiert, dann sind alle Daten weg und dann gibt es großes Abrechnungsdrama. Also ich denke, das bringt auf jeden Fall viele Vorteile mit sich, aber auch einige Nachteile sowieso, wie bei allem.
Da ist vor allem meistens auch das sogenannte Human-in-the-Loop-Design. Also man versucht meistens solche Maschinen gar nicht zu bauen, um Menschen zu ersetzen, sondern um Menschen zu unterstützen. Also als Beispiel ist quasi das Da Vinci-Chirurgen, also Assistenzsystem. Der Roboter kann nicht selbstständig arbeiten, sondern da hockt wirklich ein trainierter Chirurg an der Konsole im Endeffekt und steuert das Ding. Und das ist eigentlich dafür designt worden, um die Arbeit des Chirurgens zu vereinfachen, aber das ersetzt den Chirurgen nicht. Die Firma, für die ich gerade arbeite, versucht, einen Roboter für Pflegen und Altenheim zu entwickeln. Und da geht es auch nicht darum, den Pfleger zu ersetzen, sondern den Pfleger zu unterstützen. Weil gewisse Arbeiten von diesem Roboter einfach nicht gemacht werden können. Und der menschliche Kontakt, die soziale Resonanz, die so ein Job mit sich bringt, die ist auch erstmal unersetzlich. Die kann man durch eine Maschine gar nicht ersetzen. Ich bin aber quasi da auch in der Blase drin. Das ist keine Industrierobotik, wo es wirklich darum geht, quasi in schnellster Zeit Produktionsstraßen zu optimieren. Aber selbst da gibt es immer noch Arbeitsschritte, die immer noch von Menschen gemacht werden. Und das ist ja auch ein Punkt der Industrie 4.0, dass man die kognitiven Fähigkeiten des Menschen mit der Unermüdlichkeit und der Präzision von Maschinen verbindet. Es ist eine sehr weite Diskussion. Also man kann nicht pauschal sagen, Automatisation und Robotik wird viele Jobs killen, sondern viele Jobs verändern. Aber eigentlich ist die Kooperation zwischen Mensch und Maschine das, was wahrscheinlich am erfolgsversprechendsten wird. Einfach die Stärken von beiden Systemen nutzen, anstatt genau mit den Vor- und Nachteilen von einem Bereich leben zu müssen.
Was glaubst du, bedeutet das dann gesellschaftlich? In dem Sinne, kann dann der Mensch noch die gleichen Lohn abrufen, wenn er gleichzeitig eine Maschine neben sich hingestellt bekommt, die eigentlich nur diesen Menschen braucht? Oder ist qualifizierte Arbeit dann tatsächlich die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine?
Das kommt natürlich darauf an, wie eine Gesellschaft auf sowas reagieren will auch. Also ob man es akzeptieren will, dass dann dadurch menschliche Arbeit weniger wert sein sollte oder nicht. Aber das ist eher eine gesellschaftliche Frage, auch eine sehr politische Frage natürlich. Natürlich ist es wie bei allen anderen Jobs, wo man Werkzeuge braucht, wird es dann quasi auch einfach ein Werkzeug sein, mit dem man halt arbeiten muss im Endeffekt. Also wie wahrscheinlich fast jeder in seinem Büroalltag Excel bedienen muss oder quasi ungefähr weiß, wie ein Computer funktioniert, zumindest anschalten, ausschalten, Browser bedienen, wird es dann quasi auch ein Teil des Jobs sein, quasi mit dieser Maschine umgehen zu können. Also da verschiebt sich wahrscheinlich nur was, aber das ist essentiell nicht anders, als es bisher auch schon ist.
Wir haben auch noch die anderen Triebfedern, Automatisierung, Klimawandel und Globalisierung. Das sind Faktoren, die auch auf dem Arbeitsmarkt einwirken und die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch verstärkt mitbekommen werden. Wie siehst du da den Einfluss auf die Arbeitswelt?
Der ist ja schon längst da im Endeffekt und das kann man auch nicht voneinander trennen. Also wir sind sehr globalisiert durchs Internet, was eine rein technische Sache ist im Endeffekt erstmal. Also natürlich, der Content wird von Menschen geliefert, der Übertragungsweg ist aber digital. Und das hat natürlich auch einen sehr großen Effekt aufs Klima irgendwo, weil irgendwo muss die Elektrizität dafür herkommen. Also alles, was über Computer, Handys oder sonst was kommt, das ist im Endeffekt nur Strom, der durch Transistoren gejagt wird. Und für alle Handys, für alle Embedded-Systeme, für alle iPads oder sonst was müssen auch Batterien hergestellt werden. Und der Bedarf an diesen seltenen Erden ist halt größer geworden. Die müssen quer durch den Globus geschippert werden. Natürlich hat das auch einen Effekt aufs Klima. Wie groß der jetzt ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und das ist ja Globalisierung im Endeffekt. Das heißt, wir haben auf einmal Handelswege oder Güterwege, die auf einmal neu sind oder ganz anders, die über die ganze Welt gehen. Und ich würde nicht sagen, dass man das getrennt davon sehen kann, sondern Globalisierung, Klimawandel ist Teil der Digitalisierung oder auch andersrum. Das ist eigentlich eng miteinander verknüpft.
Und nicht nur die Digitalisierung hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Auch der Klimawandel könnte hier in Zukunft eine große Rolle spielen. Wie stehen hier die Vermutungen?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das ist so weitreichend, dass ich da nicht genau sagen kann, was die Folgen davon sind. Also da bin ich einfach überfragt, ehrlich gesagt. Für den Einzelnen ändert sich vielleicht erstmal gar nicht mal so viel. Das sind, glaube ich, eher Effekte, die man dann auf einen langen Zeitraum dann erst merkt und der sehr schleichend wahrscheinlich ist. Aber was genau das für Folgen sein werden, das kann ich nicht guten Gewissens irgendwie jetzt eine Aussage dazu treffen.
Es verändert sich ja auch in der Arbeitswelt einiges. Also habt ihr sowas in der Organisation schon besprochen, dass ihr mal gesagt habt, wie verändern sich Arbeitsplätze? Was passiert mit den Leuten, die aufgrund auch eures Protestes ihren Arbeitsplatz verlieren?
Das ist natürlich eine sehr kritische Frage und die wird auch häufig als Totargument dafür verwendet, dass unser Protest nicht legitim ist. Aber du hast ja auch schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Und da würde ich sagen, gehen auf jeden Fall deutlich mehr Arbeitsplätze drauf. Und wenn man das einschränken würde, wenn man da klare Kante machen würde und eben zeigen würde, die Digitalisierung kann uns nicht die Arbeitsplätze nehmen, sondern die Digitalisierung ist schon irgendwo auch sinnvoll, aber sie muss natürlich auch in Kooperation mit den Arbeitskräften sein und nicht gegen die Arbeitskräfte wirken. Und dann das Thema Klimaschutz gegeneinander auszuspielen, halte ich für klar falsch, weil einfach die Umschulung auch was Wichtiges ist, dass vor allem Kohleminearbeiterinnen jetzt halt umgeschult werden auf eben Techniken der erneuerbaren Energien. Und sowas ist auf jeden Fall machbar und ist auch einfach sinnvoller, als sich jetzt halt da noch an diesen Kohleminen festzuhalten, weil dass sie einmal ein Ende finden würden, ist, steht ja schon fest. Aber je länger man es hinauszögert, desto weniger hat man da auch die Chance, die Leute noch gut mit den neuen Technologien eben in Berührung kommen zu lassen und sie eben auch darauf vorzubereiten, was in den nächsten Jahren passieren wird.
Worst-Case-Szenario. Ihr habt ja auch ein bisschen einen Einblick darauf, wie sich oder eine Idee davon für euch entwickelt, wie die Welt ausschaut, wenn man das 2-Grad- oder 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht. Habt ihr da auch ein bisschen den Blick auf die Arbeitswelt geworfen, dass ihr gesagt habt, wie schaut das eigentlich in Zukunft aus, wenn die Leute zwar ihren Arbeitsplatz behalten, aber es zu stärkeren Unwetterereignissen und so weiter kommt?
Ja, also ich glaube, das Ganze, dann wird vor allem dieser globale Aspekt relevant, dass das Thema eben zwar in Deutschland vielleicht doch eher ja, verhältnismäßig geringe Auswirkungen hat, aber in anderen Teilen der Welt eben sehr, also massive Auswirkungen auch jetzt schon hat. Und dann kommt nämlich das Problem, dass dann vor allem wieder rechtes Gedankengut seinen Weg in die Gesellschaft findet, weil dann werden auf jeden Fall viele Menschen ja ihre Heimat verlieren und zwar nicht aufgrund von Krieg, nicht aufgrund von irgendwelcher politischen Auseinandersetzungen, sondern einfach, weil die Orte nicht mehr bewohnbar sein werden, weil vor allem im Raum des Äquators eine Temperatur herrschen wird, die nicht auszuhalten ist, wo die Menschen auf jeden Fall woanders hin müssen und weil in den Nachbarländern meistens nicht die sozialen Strukturen für eben Migrantinnen geschaffen sind, kommen häufig Menschen dann nach Deutschland oder nach Europa und das wird zu einer mit der jetzigen in Anführungsstrichen Krise, weil ich das Ganze nicht als Krise abtun würde, aber ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den jetzigen Geflüchteten, die eben in Europa ankommen, weil das um einiges mehr sein werden und da habe ich auf jeden Fall Bedenken, dass wir da einfach dass da einfach rechte Strukturen sich damit dann stärken, dass sie dann Angst schüren in der Gesellschaft. Und da heißt es dann auf jeden Fall, dass wir klare Kante gegen rechts zeigen und dass wir ja einfach zeigen, dass das Ganze trotzdem noch lösbar ist. So, das Ganze ist immer noch vereinbar mit eben unserem Menschsein. Und die 2 Grad nicht einhalten ist schon wirklich ein drastisches Szenario, würde ich sagen, weil wenn man sich ein bisschen informiert, merkt man auch, was für gewaltige Auswirkungen es auch auf Deutschland haben kann. Aber auch dann geht die Welt nicht unter. Und ja, Thema Arbeitsplätze, was ich eben mit diesen geflüchteten Strömen damit auch schon anspielen wollte, ist eben, dass es dann wieder heißt, ja, Geflüchtete klauen uns die Arbeitsplätze. Dann ist es zumindest nicht mehr die Klimabewegung, die da die höchsten Aggressionen auslöst bei diesem Thema. Aber das ist trotzdem nicht irgendwie zu verharmlosen. Das bleibt einfach weiterhin dann relevant und ist auf jeden Fall falsch, einfach weil dann Themen vermischt werden. Da werden Themen wie soziale Ungerechtigkeit oder wie Gesundheit oder ähnliche Themen einfach plötzlich mit dem Thema Migration vermischt, was absolut nichts miteinander zu tun hat. Und da wird nicht richtig aufgeklärt, da wird von der AfD oder anderen Parteien einfach Falschinformationen oder vage, richtige Informationen verstreut, die eben nicht das Bild vermitteln, was Realität ist, sondern zwar richtige Aussagen sind, aber in einem Kontext, wo sie dann ein falsches Bild vermitteln. Und da muss man auf jeden Fall Vorsicht walten lassen.
Du leitest bei uns mit die Redaktion bis Freitag von Fridays for Future München. Ein großes Thema ist in der jetzigen Zeit der Klimawandel, wird uns noch länger beschäftigen. Wie glaubst du, wird der Einfluss auf den Arbeitsmarkt nehmen? Was sind da deine Aussichten, abgesehen davon, welches Ziel man jetzt reist oder welches Ziel man jetzt erreicht? Die Entwicklungen sind zum Teil ja heute schon spürbar und wir gehen davon aus, dass sie sich verstärken.
Also ich würde sagen, es gibt sozusagen die Arten von Auswirkungen, die Jobs betreffen, die einfach von den Folgen des Klimawandels getroffen werden. Also sicher wird es irgendwie einen großen Umbruch in der Landwirtschaft geben, wenn sich da bestimmte Sachen einfach nicht mehr anbauen lassen und in die Richtung einfach negative Folgen des Klimawandels kommen. Und andersrum gibt es, glaube ich, viele Bereiche, die sich auch so trendmäßig eröffnen. Ich möchte damit nicht sagen, dass Klimaschutz ein Trend ist, aber es ist natürlich mittlerweile gerne gesehen, also so Stichwort Greenwashing, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, irgendwie sich für das Klima zu engagieren. Und ich glaube, dass es in die Bereiche immer mehr Ansätze gibt, die man so ein bisschen kritisch anschauen muss vielleicht, weil es da sowohl natürlich positive Seiten gibt, dass sich immer mehr Fashion-Labels mit nachhaltiger Klamotten auseinandersetzen und da irgendwie schauen, dass sie die Produktion sowohl nachvollziehbar machen als auch umweltfreundlicher. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich auch viele, die einfach auf diesen Trend aufspringen und versuchen, sich als green zu labeln, aber eigentlich, wo nicht viel dahinter steckt, nicht viel Änderungen im Unternehmen.
Es bleibt also spannend, wohin sie das Berufsleben noch so bringen wird. So klar konnte und wollte das keiner sagen.
In einem Punkt unterscheiden sie sich stark von den vorangegangenen Generationen. Sie stellen sich eben nicht auf eine geradlinige Karriere ein. Ihnen ist bewusst, dass die Welt sich immer schneller ändert. Und auch, dass es an ihnen liegt, mit der Veränderung Schritt zu halten. Ob sie wollen oder nicht.
Sie stellen sich auf ständiges Dazulernen ein, auf eine ständige Veränderung. Und damit sind wir am Ende angelangt unserer Sendung. Wir hoffen, sie hat Ihnen gut gefallen. Verantwortlich waren Fabian Eckstedt und Benita Stelz.
Das war eine Sendung aus der Sendereihe.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?